Also die Gespräche wurden teils persönlich, teils natürlich auch über Telefon geführt. Und es war besonders wichtig, dass wir eben auch in verschiedenen Regionen der Ukraine Menschen in unterschiedlichen Situationen erreichen. Frauen, Männer, Angehörige von Minderheiten und so weiter. Wir haben danach gefragt, was ihre dringendsten Bedürfnisse sind in dieser humanitären Krise, in diesem Krieg, was sie erlebt haben. Und da sind einige ganz spannende Dinge herausgekommen. Spannend insofern, als dass natürlich sich sehr viel Leid zeigt und ein sehr großer Bedarf an Hilfe. Aber an einigen Stellen merkt man auch, dass sich vielleicht gerade so in den Geschlechterrollen den Möglichkeiten auch Einfluss zu nehmen für Frauen gerade auch ein bisschen etwas bewegt in der Ukraine.
Etwas bewegt inwiefern? Sie haben die Ergebnisse dieser Studie übertitelt mit den unverhältnismäßigen Auswirkungen des Krieges auf Frauen und Minderheiten. Was ist denn unverhältnismäßig daran?
Also man sieht es schon an den Zahlen oder auch den Bildern der Menschen, die aus der Ukraine in Nachbarländer fliehen. Das sind über 90% Frauen mit Kindern, weil die Männer eben eingezogen werden und das Land nicht verlassen dürfen. Das heißt, hier ist man schon in einer Situation, dass Frauen eben alleine mit den Kindern oder mit anderen Angehörigen fliehen müssen und dadurch eben auch Oberhaupt der Familie werden, Entscheidungen treffen müssen, sich dafür sorgen, darum kümmern müssen, dass die Familie versorgt ist. Ähnlich sieht das aus bei denjenigen Menschen, die intern im Land vertrieben sind, die das Land nicht verlassen haben. Auch da sehen wir über 60% Frauen, die eben auch jetzt alleine sind, die in einer neuen Stadt sich zurechtfinden müssen, die eine Unterkunft finden müssen für sich und ihre Familie, die ein Einkommen brauchen, Geld verdienen müssen, um eben zu überleben. Und das sind eben gerade auch so die deutlichen Signale, die an uns geschickt wurden von den Menschen, die wir interviewt haben. CARE hat ja mit rund 180 Personen gesprochen und darüber hinaus eben auch mit Hilfsorganisationen der UN und der Regierung. Das gesagt wurde, die für Frauen und für Minderheiten braucht man eben nochmal ein besonderes Augenmerk, gerade in den Hilfsleistungen, dass sie nicht vergessen werden.
Vor was für besondere Herausforderungen werden Frauen denn in diesem Krieg gestellt?
Also ganz konkret, zu Beginn des Krieges waren geschätzt im gesamten Land rund 265.000 Frauen schwanger. Und eine sichere Geburt ist unter den Umständen aktuell, das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, auch von hier aus kaum möglich. Krankenhäuser werden angegriffen, die medizinische Versorgung ist sehr, sehr rudimentär. Viele Frauen mussten sogar in Notunterkünften ihre Kinder zur Welt bringen. Und eine pränatale und postnatale Versorgung ist dann eine riesengroße Herausforderung. Also sexuelle und reproduktive Gesundheit ist ein Faktor, der natürlich primär Frauen trifft und sie dann eben auch in so einer Kriegssituation besonders hart. Was den Zugang zu Lebensmitteln und Nahrung angeht, hat unsere Umfrage gezeigt, dass davon Männer und Frauen zu gleichen Teilen betroffen sind. Also da geht es erstmal um Hilfsgüterlieferung an die gesamte Bevölkerung. Und da ist eher die Frage von Zugang eben für Menschen, die vielleicht in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, dass sie bei einer Hilfsgüterverteilung nicht vergessen werden, weil sie es vielleicht nicht schaffen, dort selber hinzugehen. Frauen haben eben auch, ja, das ist die große Herausforderung, dass sie jetzt die Haushalte führen, dass sie Familienoberhaupt geworden sind, selber das Einkommen alleine stemmen müssen, ihre Kinder versorgen, also Stichwort unbezahlte Care-Arbeit zu Hause, Angehörige pflegen, Kinder betreuen, dabei immer auf Sicherheit achten, schauen, dass genügend Geld reinkommt, damit man eben überlebt. Also das ist eine Riesenwelle an zusätzlichen Aufgaben, die Frauen jetzt eben aktuell alleine stemmen müssen. Und ich denke, das kann man sich auch selber ganz gut vorstellen in so einer Situation, wenn man es gewohnt ist, zu zweit eine Familie zu managen und auf einmal plötzlich alleine da steht und vielleicht sogar in einem fremden Ort, wo man niemanden kennt, kein Netzwerk hat, dann ist das schon eine sehr, sehr große Herausforderung.
Hinzu kommt ja auch noch der Fakt, bei dem überhaupt am meisten über Frauen gesprochen wird in diesem Krieg, nämlich geschlechtsspezifische Gewalt. Was haben Sie da erfahren?
Das war tatsächlich keine explizite Frage, die wir gestellt haben. Das hat natürlich auch so ein bisschen den Hintergrund, dass man solche Interviews nochmal mit ein bisschen mehr Zeit und vor allen Dingen auch mit einer entsprechenden Beratung und Betreuung dann führen muss. Es ist aber dennoch aufgekommen, sporadisch bei einigen. Also es berichten sowohl Frauen als auch Männer, dass sie von solchen Vorfällen gehört haben. Das Thema Sicherheit im öffentlichen Raum, auf der Straße spielt eine große Rolle, gerade in den besetzten oder umkämpften Gebieten. Aber auch hier und da haben wir Berichte gehört, dass eben die häusliche Gewalt steigt, weil es klar ist, der Druck steigt für alle. Auch viele Männer, die eingezogen werden oder die vor der Situation stehen, dass sie eventuell kämpfen müssen, für die ist das auch sehr, sehr schwierig. Häufige Bewältigungsstrategien oder auch Reaktionen darauf sind dann eben Gewalt im eigenen familiären Umfeld und auch das hat, so wie wir das anekdotisch wahrgenommen haben, auf jeden Fall zugenommen. Dazu kommt, dass die Polizei natürlich aktuell komplett überfordert ist, auch solche Fälle dann zu behandeln und entsprechend nachzuverfolgen, weil es eben in der Ukraine in den meisten gerade umkämpften Gebieten vor allen Dingen erstmal ums reine Überleben geht und solche Themen und Herausforderungen dann leider häufig in die zweite Reihe rücken.
Jetzt haben Sie angesprochen, dass die Geschlechterrollen sich ein bisschen ändern. Trotzdem beschreiben Sie in Ihrer Pressemitteilung, dass Frauen nicht ganz so in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden, wenn es um humanitäre Hilfe geht oder Entscheidungen vor Ort. Wie geht das zusammen?
Also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den formalen öffentlichen Entscheidungsträgern, also zum Beispiel auf Verwaltungsebene, Gemeindeebene. Da wurde uns klar gespiegelt in den Interviews, die Care geführt hat, dass da inzwischen sehr schnell hierarchisch, schnell entschieden wird, sehr hierarchisch und auch häufig über Dekret. Das heißt, eine kleine Gruppe von Menschen, und das sind häufig eben oder in den meisten Fällen auch Männer, Politiker, sonstige Führungspersönlichkeiten, entscheiden, wo Hilfsgüterverteilungen stattfinden, was gebraucht wird, und führen da die Verhandlungen und die Entscheidungen. Und da ist es eben schwierig für Frauen und andere Gruppen Einfluss zu nehmen und ihre Stimme zu erheben. Im eigenen familiären Umfeld ist die Rolle von Frauen durchaus gewachsen, und dadurch, dass sie selber mehr Entscheidungen treffen müssen, weil sie alleine sind, kann das natürlich potenziell auch positive Auswirkungen langfristig auf Geschlechterrollen haben. Also das wollen wir an der Stelle auch nicht verleugnen, dass es da durchaus auch ein paar Entwicklungen gibt, die man dann vielleicht auch stärken kann in der Zukunft. Aber aktuell in dieser Kriegssituation sieht man schon ganz klar, dass eben Frauen weniger Zugang zu offiziellen Stellen haben, um ihre Meinung und ihre Bedürfnisse auszudrücken, und auch einfach weniger präsent sind in allen politischen Gremien, in den Friedensverhandlungen und so weiter und so fort.
Dabei übernehmen Frauen jetzt wahrscheinlich die mehr Care-Arbeit als jemals und sorgen überhaupt dafür, dass noch ein Leben möglich ist. Wie kann man da unterstützen? Es wird die ganze Zeit über Waffenlieferungen gesprochen und so weiter. Das ist das Thema. Der Krieg fasziniert die Menschen, aber das wirkliche Leid und die wirkliche Unterstützung vor Ort wird meist von Frauen übernommen. Was haben Sie da für Möglichkeiten gefunden, sich einzusetzen?
Ja, der Care-Bericht gibt natürlich auch Empfehlungen aus. Wir hoffen, dass das zum einen Geber lesen, aber natürlich auch die Politik und andere humanitäre Akteure, um entsprechend ihre Programme dann auch so aufzusetzen, dass Frauen mehr berücksichtigt werden. Eine ganz konkrete Forderung, die wir stellen, ist, dass eben gerade auf lokaler Ebene eine ganze Reihe von sehr gut organisierten Frauen- und Frauenrechtsorganisationen gibt, oder Grassroots sozusagen, kleinen Initiativen, und die benötigen Finanzierung und die benötigen Unterstützung und Zugang zu Entscheidungen, damit sie eben dann auch ihre Hilfe ausbauen können. Das ist eine ganz klare Forderung. Zudem ist es natürlich immer wichtig, in humanitären Teams auch auf Geschlechterparität zu achten. Also rein männliche Helferteams sind an dieser Stelle nicht angebracht. Das gilt nicht nur für die Ukraine, sondern für alle Krisenländer. Aber ganz konkret eben die Förderung zum einen von Frauenrechtsorganisationen vor Ort, aber auch die Umsetzung von Hilfe so, dass man immer wieder sich selber die Frage stellt, habe ich wirklich alle Gruppen berücksichtigt? Weiß ich genau, dass Frauen hier auch gefragt worden sind bei zum Beispiel der Errichtung dieser sicheren Unterkunft oder bei der Planung der nächsten Hilfsgüterverteilung? Das sind alles sehr konkrete Forderungen, die Care in dem Bericht stellt und von denen wir hoffen, dass sie dann auch umgesetzt werden.
Was auch eine Forderung ist, ist tatsächlich die Gesundheitsversorgung von Frauen, Müttern und Kleinkindern oder Neugeborenen zur Priorität zu machen. Und auch ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, sind Verhütungsmittel. Also sollten wir jetzt auch Verhütungsmittel in die Ukraine schicken und nicht nur Panzer?
Also Sachspenden und sozusagen die private Initiative, Hilfsgüter in die Ukraine zu schicken, davon raten große Hilfsorganisationen ab, weil natürlich vieles vor Ort eingekauft werden kann, dann entsprechend gelagert und so weiter. Aber so wie Sie die Frage stellen, ist es natürlich klar, dass im Bereich sexuelle und reproduktive Gesundheit eigentlich immer auch Verhütungsmittel mit zur medizinischen Ausstattung gehören, genauso wie zum Beispiel Binden, Menstruationsartikel und so weiter. Also gerade der Zugang zur Verhütung ist ein ganz wichtiger Bestandteil jeder humanitären Hilfe, gerade in den Gebieten, wo eben Frauen und Mädchen ansonsten da vielleicht schwieriger Zugang zu haben, aber auch natürlich der Zugang zu sicherem Schwangerschaftsabbruch oder zu auch einer Betreuung vor, während und nach der Geburt. Also ganz klar, natürlich, Verhütungsmittel gehören zum Paket, sozusagen zum Care-Paket der humanitären Hilfe dazu. Aber es muss auch an den Schutz gedacht werden und die psychologische Betreuung von Frauen, die vielleicht in einer schwierigen Situation sind aufgrund des Krieges und vielleicht auch Vorkommnisse, die dort passiert sind im Bereich sexuelle Gesundheit.
Sie blicken auch darüber hinaus aus der Ukraine raus auf die Situation von flüchtenden Menschen und geflüchteten Frauen. Da geht es zum einen um die Notunterkünfte an den Grenzen und zum anderen aber auch um den gleichberechtigten Zugang zu Ausbildungen. Was muss man damit bedenken, wenn es um Flucht von Frauen geht? Gibt es da Unterschiede?
Ja, erstmal hört sich das vielleicht merkwürdig an, an Ausbildung zu denken, aber man muss sich klar werden, sobald die Menschen geflohen sind und an einem neuen Ort angekommen sind, müssen sie und wollen sie natürlich so schnell wie möglich auf eigenen Füßen stehen. Eingangs hatten wir schon angesprochen, 90% der Menschen, die über die Grenzen fliehen, sind Frauen und Kinder. Das heißt, die Frauen sind dann eben auch in der Verantwortung, selber Geld zu verdienen. Und viele der Frauen aus der Ukraine haben eine berufliche Qualifikation, aber das ist vielleicht nicht unbedingt immer das, was in den Ländern gesucht wird. Hier ist natürlich auch die Möglichkeit, auch ein bisschen über den sozusagen stereotypen Tellerrand zu gucken und zu schauen, was gibt es für Ausbildungsberufe oder auch für schnelle Trainings in Bereichen, die gerade benötigt werden in den Ankunftsländern. Also da ermutigen wir eben auch diejenigen Länder, die jetzt Geflüchtete aufnehmen, zu schauen, was kann man tun, um eben auch gezielt Frauen in bestimmten Bereichen zu fördern. Wir geben da jetzt keine konkreten Empfehlungen, was die Sektoren angeht. Das ist natürlich von Land zu Land verschieden. Aber um es mal ganz platt zu sagen, also es muss jetzt auch nicht unbedingt sein, dass alle Frauen nur aufgrund ihres Geschlechtes vielleicht ausschließlich für Jobs im Pflegebereich oder im Bildungsbereich mitgedacht werden, sondern könnte man sich sicherlich vieles vorstellen, was natürlich auch wieder dazu führt, dass sie mehr Unabhängigkeit erlangen und dann auch entsprechend besser sich um ihre Kinder kümmern können.
Zugleich ist ja auch der große Run losgegangen auf die Arbeitskräfte aus der Ukraine, gerne auch in Sektoren, die sich schlechter bewachen lassen. Ich meine jetzt nicht nur den informellen Sektor, also Prostitution oder anderes, sondern auch schlechte Arbeitgeber wie Tönnies, der scheinbar bewusst an der Grenze nach Menschen sucht, die für ihn arbeiten, zu schlechten Bedingungen. Gibt es da schon Leitfäden oder Unterstützungsleistungen an geflüchtete Frauen, die nach Deutschland kommen, um sich vor solchen Netzwerken oder Versuchen der Ausbeutung zu schützen?
Also in so einer Situation ist natürlich immer Information eine wichtige Form von Hilfe. Egal um welche Angebote es geht, müssen Frauen immer in die Lage versetzt werden oder im Grunde alle geflüchteten Menschen vor Ort entscheiden zu können, möchte ich das wirklich machen, was bedeutet das, ist das angemessen und so weiter. Deswegen ist das Thema sichere Unterkunft, aber auch Information und soziale Betreuung von Geflüchteten ganz zentrales. Und da gibt es natürlich verschiedene Handreichungen, aber auch Organisationen, die Hilfestellung leisten, auch gerade in Deutschland mit der Erfahrung von 2015 auch, dass man da eben schaut, dass man Menschen zum einen ja die Informationen darüber gibt, was sind Fallstricke, wo sollte man aufpassen, welche Angebote sollte man sich genauer angucken und andererseits sie aber auch befähigt, selbstständig zu handeln und auch eigene Entscheidungen zu treffen im Exil, weil man schon auch klar machen muss, dass diese Menschen natürlich nicht auf Almosen angewiesen sein wollen, sondern so schnell wie möglich auf eigenen Beinen stehen und da kann natürlich auch ein Einkommen und eine Arbeitsmöglichkeit ein wichtiger Schritt sein.